Da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, dass wir als Gesellschaft eigentlich Diversität zelebrieren, und dann ist jemand definitiv anders und dann sagen wir, du kommst besser nicht zur Welt.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast David Neufeld. Er hat zusammen mit seiner Frau zwei Jungs mit Down-Syndrom adoptiert. Der Start-up-Vater ist zugleich ein Start-up-Verleger. Seine Geschichte ist eine ganz besondere. Sie handelt von sehr viel Liebe, ganz eigenen Herausforderungen und einem ganz besonderen Glück. David, großartig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sag mal, wo kommst du heute her?
Heute komme ich aus der Oberpfalz, Ostbayern, also kurz vor der tschechischen Grenze von hier aus.
Und du hast eine wunderbare Familie. Sag mal, wer gehört zu dir?
Meine Frau Caroline gehört dazu. Wir sind seit fast 29 Jahren verheiratet. Unser Pflegesohn Onur, der nicht mehr bei uns wohnt, der wird 25. Alexander ist 22 und Samuel ist 17. Die wohnen noch bei uns.
Alexander und Samuel sind die beiden Jungs, die ich schon angesprochen habe, mit Down-Syndrom, Trisomie 21. Sag nochmal kurz, Down-Syndrom, was verbirgt sich dahinter? Haben alle schon mal gehört, aber was ist das nochmal genau?
Ist eine Besonderheit, die sich in den Chromosomen bemerkbar macht. Also das 21. Chromosom ist dreimal vorhanden statt zweimal. Und manche Leute sagen nicht, es ist eins zu viel, sondern es ist eins mehr. Das finde ich eine ganz schöne Formulierung.
Normalerweise hat man zwei, ne?
Genau, man hat zwei und Menschen mit Down-Syndrom haben nun mal eins mehr.
Trisomie deshalb. Und wie wirkt sich das jetzt aus, wenn ein Mensch Down-Syndrom hat, ein Chromosom mehr hat?
Also es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die optisch relativ auffällig sind. So ein bisschen die Augen nach, so schräg nach oben gestellt, sodass man tatsächlich auch ein Mensch namens Langdon Down hat tatsächlich dieses Syndrom als erstes so beschrieben und gesagt, da gibt es ein paar Dinge, die sie gemeinsam haben. Geht einher mit einer geistigen Einschränkung, würde ich sagen, wobei viele Eltern würden jetzt sagen, mein Kind ist nicht behindert, das ist außergewöhnlich, aber in der Regel besuchen wir kein Gymnasium und sind auch auf Unterstützung angewiesen in ganz unterschiedlichem Maß. Und so wie alle Menschen völlig unterschiedlich sind und jeder eine ganz eigene, einmalige Persönlichkeit hat, ist es bei Down-Syndrom auch. Also man kann am Ende dann doch nicht sagen, das ist typisch und das ist bei allen so.
Eben, es ist wie ein Mensch mit blauen Augen oder grünen Augen oder so. Schublade passt eigentlich nie.
Genau, ja.
Und trotzdem gibt es so ein paar Besonderheiten, die Menschen mit Down-Syndrom verbinden. Man sagt manchmal auch liebevoll Downies, kenne ich auch von einigen, die das so als Selbstbezeichnung wählen. Wir reden da oft nur über Begrenzungen, über Einschränkungen. Behinderung ist so ein Attribut. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine besondere Begabung und einen besonderen Reichtum, die diese Menschen mitbringen. Was ist das?
Ja, das stimmt. Also bei den Besonderheiten kann man zum Beispiel sagen, diese Muskelschlaffheit ist auch oft sowas Typisches. Unser Alexander hat eine sehr große Zunge und dann kommt so eine Hypotonie dazu und das macht das Sprechen sehr anstrengend. Das heißt, viele Schritte kosten sie deutlich mehr Kraft. Aber eben das Positive, das Reiche. Ich empfinde, dass gerade Menschen mit Down-Syndrom oft besonders gut raushaben, im Augenblick zu leben. Also den Moment zu genießen. Da muss ich 20 Seminare besuchen über Achtsamkeit und die leben das oft intuitiv. Ich erlebe Menschen mit Down-Syndrom so, dass sie dem Gegenüber echt begegnen. Also den Menschen sehen und nicht so sehr fragen, was hast du für einen Status, was steht auf deinem Gehaltszettel, was für ein Auto hast du, sondern man begegnet sich viel echter und viel näher und das ist unheimlich wertvoll.
Ich habe das auch schon so erlebt. Das ist eine unglaubliche Empathie, eine Verbundenheit, auch eine Herzlichkeit. Das ist was Wertvolles. Würdest du sagen, ihr seid eine glückliche Familie?
Total. Wir sind wirklich glücklich. Wir haben unsere Kämpfe, unsere Alltagskämpfe, unsere Herausforderungen, aber wir sind wirklich glücklich, haben den Eindruck, das ist unser Weg, den wir da gehen dürfen.
Davon wirst du gleich noch ein bisschen erzählen, von eurem Familienleben, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, Kinder zu adoptieren und noch dazu mit Down-Syndrom und wie das Leben so aussieht und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Vorher aber zum Einstieg eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Ich nenne dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder kommentierst es kurz. Es ist nicht immer ganz tiefsinnig, aber hat auch manchmal so eine gewisse Bewandtnis. Zum Beispiel gleich die erste. Pass auf, was du sagst. Buch oder Podcast?
Buch.
Ja, ich habe es befürchtet als Verleger. Du konntest gar nicht anders. Süß oder sauer?
Süß.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Bist du ein Outdoor-Mensch?
Ich sitze so viel im Büro, in meinem Beruf, dass ich mich total freue, wenn ich mal rauskomme und mich an der Luft bewegen kann.
Morgen oder Abend?
Morgen.
Stehst früh auf?
Ja.
Okay. Ja. Auto oder Zug?
Meistens leider Auto, da sind wir irgendwie zu weit draußen in der Pampa.
Wo ihr so wohnt, ja?
Ja, genau. Und mit dem Zug ist leider auch nicht so ganz verbindlich, das macht es ein bisschen schwierig.
Junge oder Mädchen?
Ja, bei uns sind lauter Jungs. Meine Frau hat sich natürlich immer eine Tochter gewünscht, aber sie muss mit lauter Männern leben.
Arbeit oder Familie?
Das ist eine spannende Kiste. Beides mit viel Anspruch verbunden, wo man als Mann oft das Gefühl hat, Mensch, werde ich dem überhaupt gerecht? Also das bleibt spannend für mich.
Bayern oder Nordseeküste?
Bayern.
Beides aber vertraut. Ihr habt mal im Norden gewohnt, 6 Jahre Cuxhaven.
Ne? Und haben das auch geliebt auf jeden Fall und werden demnächst wieder dort sein, genau. Aber zum Leben jetzt finde ich es auch sehr schön in Bayern.
Roman oder Sachbuch?
Zum Entspannen gerne ein Roman. Mit Sachbüchern beschäftige ich mich den ganzen Tag schon.
Einsam oder gemeinsam?
Es braucht beides. Ich genieße Zeiten, wo ich alleine bin. Ich genieße es aber auch sehr, mit Freunden zusammen zu sein, Zeit mit meiner Frau zu haben. Qualifizierte ist für mich ein großes Glück.
Gemeinsam, Gemeinschaft ist ja auch ein Stichwort für euch als Familie. Ihr seid eine besondere Gemeinschaft, Caroline und du, deine Frau. Ihr habt keine leiblichen Kinder bekommen. War das für euch ja, dieser unerfüllte Kinderwunsch irgendwie, dass ein Lebenstraum geplatzt ist?
Ja, ob es ein Lebenstraum war, doch es ist auf jeden Fall ist es schmerzlich gewesen, weil wir ganz selbstverständlich davon ausgingen, wir werden leibliche Kinder haben. Man macht sich irgendwie keine Gedanken, dass es auch einen Plan B gäbe. Von daher hat uns das schon eiskalt erwischt. Ich glaube, dass es für meine Frau schwerer war als für mich, dann weiterzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht dran. Wir hatten 2 Eileiterschwangerschaften und dann war klar, auf natürlichem Wege wird das nichts mehr. Und so mit dem Thema künstliche Befruchtung sind wir nicht so richtig warm geworden von der Atmosphäre, von der Art und Weise, wie man das angepackt hat und haben das dann relativ schnell erstmal auf die Seite geschoben und dann kam das Leben.
Und wie kam dann die Idee auf, Kinder zu adoptieren oder ein Pflegekind anzunehmen?
Wir hatten eigentlich schon vorher den Gedanken, auch neben unseren eigenen leiblichen Kindern offen zu sein und Kinder dazuzunehmen. Und aufzunehmen, weil wir vielleicht das von zu Hause aus kannten. Meine Schwiegermutter, die war Tagespflegemutter, da waren immer Kinder im Haus. Mein Papa war Pastor, da war ein offenes Haus, immer wieder mal Leute, die eine Weile mitgelebt haben und so. Sodass dieser Gedanke generell irgendwie sehr vertraut und sehr naheliegend war, unser Leben auch zu teilen mit anderen Kindern.
Heißt ja aber auch, es gibt nicht so diesen abgegrenzten, ganz engsten, familiären, persönlichen Raum für sich, sondern das sind Menschen dabei, die zumindest nicht aus der eigenen leiblichen Verwandtschaft kommen. Das hat euch aber nie gestört.
Nee, das ist auch an sich kein Problem. Man wird ja vertraut miteinander, man lässt sich aufeinander ein und man bildet ja auch gemeinsam Familie, wenn man sich auf den Weg macht. Also ich hätte nicht gedacht, dass man sich in ein Baby verlieben kann. Und habe so erlebt.
So, genau. Sich verliebt in ein Baby. Adoption ist dann ein Thema geworden für euch. Aber warum jetzt Kinder mit Down-Syndrom zu adoptieren? Man hätte ja auch sagen können, ja, ich sage es gleich mal in Anführungszeichen, ganz normale Kinder, was auch immer normal sein mag. Wie kamt ihr auf diesen Gedanken?
Wenn man mit dem Jugendamt in Kontakt kommt und in diesem Prozess ist, wird man natürlich gefragt, was könnt ihr euch vorstellen? Und dann hat man wie so einen Fragebogen, wo man Kreuzchen machen kann. Was kannst du dir vorstellen? Kind aus dem Ausland oder auf gar keinen Fall und so. Das ist nicht ein Wunschkonzert, aber das ist doch so, um zu verstehen, was kann ein Paar sich vorstellen? Und da ist zum Beispiel die Frage, könnt ihr euch vorstellen, ein Kind mit körperlichen, mit geistigen Behinderungen? Und ich glaube, das war uns deswegen nicht so fremd, weil zum einen hat meine Frau in der Schule für geistig Behinderte gearbeitet in Cuxhaven, hat da auch Kinder mit Down-Syndrom erlebt. Und wir kannten auch aus unserem gemeindlichen Umfeld, in unserem eigenen persönlichen Aufwachsen, immer auch Kinder mit Handicap und so, sodass das eine gewisse Normalität hatte, dass sie dazugehören. Und dann war das für uns einfach kein Tabu, sondern wir haben dieses Kreuzchen gemacht, jo, das können wir uns vorstellen. Und dann wird man ja immer noch im konkreten Vermittlungsfall vom Jugendamt gefragt, könnt ihr euch das jetzt vorstellen?
Wie sieht euer Leben dann aus oder hat es ausgesehen? Ihr habt die Kinder adoptiert mit Down-Syndrom als kleine Kinder, als Babys. Sind sie in euer Leben gekommen und wie war dann das Aufwachsen? Was war vergleichbar, was war anders als bei anderen Familien?
Also ich glaube, ganz viel am Anfang, wenn sie klein sind, ist total vergleichbar. Man hat da ein Baby und das kümmert man sich und man fragt nicht so sehr, wann kann das endlich Englisch und wird das Mathe-Leistungskurs besuchen, sondern man guckt, dass es dem Kind gut geht und man wächst zusammen, man lernt sich kennen, man entdeckt eine Persönlichkeit. Das ist ja total faszinierend bei einem Kind und bei einem Baby. Sodass ich denke, vieles war ganz genauso. Aber natürlich waren von Anfang an Therapien das Thema. Viele Untersuchungen, also man checkt die Ohren regelmäßig, man checkt die Herzen. Das Herz ist bei Menschen mit Down-Syndrom, gibt es häufiger Herzfehler. Manchmal ist es sogar ein Vorteil, haben wir gesagt, weil wir immer wieder überwacht wurden. Und das heißt, vieles wird frühzeitig erkannt. Aber das heißt natürlich, man ist unterwegs. Man muss gucken, dass man passende Ärzte findet, wo man den Eindruck hat, die sind kompetent und einfühlsam und überhaupt. Das ist ein gewisser Aufwand und das gibt auch ein bisschen einen Takt für den Alltag vor natürlich.
Aber ihr habt es nicht als besondere Last empfunden, sondern als einen Alltag, den ihr gewählt habt.
Genau, auf jeden Fall. Das ist nicht die Last. Genau. Das ist auch jetzt, auch heute so. Das ist nicht die Last, die überwiegt, auch wenn die auch dazugehört. Es gibt eine besondere Verantwortung. Und gerade wenn man so Perspektive älter werden in den Blick nimmt, gehört das dazu. Das ist nicht immer einfach, aber die Last überwiegt nicht, sondern das Glück und die Dankbarkeit überwiegt bei weitem.
Beschreibt mal ein bisschen, Alexander und Samuel, was sind das für Jungs?
Also der Alex ist ein Mensch, der so lebendig ist wie, ich glaube, ich kenne keinen zweiten Menschen, der diese Lebendigkeit hat. Er ist eine totale Rampensau, also der wäre heute gerne mitgekommen vor das Mikrofon und vor die Kamera. Und er ist unheimlich ansteckend. Also für mich ist es total schön, ihn zu erleben, wenn er bei uns im Gottesdienst Musik mitmacht. Er spielt Cajon oder Schlagzeug und macht das sehr gut. Intuitiv, also der muss sich nicht vorbereiten auf die Lieder, der spielt auch fremde Lieder intuitiv mit. Und das hat was sehr Berührendes, weil es allen, die im Raum sind, signalisiert, du musst ja nicht perfekt sein, du bist willkommen, wie du bist. Und das öffnet Räume, das ist ein Riesengeschenk. So erlebe ich ihn. Musik ist seins, Sport ist seins, Fußball. Er hat eine unglaubliche Ausdauer, also eben hat erst mit über 3 Jahren das Laufen gelernt und so und bei vielen Sachen eine große Ausdauer und da habe ich großen Respekt davor. Der Samuel ist 5 Jahre jünger, ein völlig anderer Typ, hat auch Down-Syndrom, aber völlig andere Persönlichkeit, der braucht seine Ruhe, seine Rückzugsmöglichkeit, dem wird schnell mal zu viel mit vielen Leuten. Der hat im Alter von 7, 8 Jahren dann noch so einen atypischen Autismus dazu entwickelt, das war eine Überraschung für uns. Und das heißt, er hat manches wieder verlernt und ist bis heute jemand, der wenig spricht, wenig Worte macht, wobei das ja ihn mit vielen Männern verbindet. Um 9 Uhr sind schon die 10 Worte des Tages verbraucht, dann war es
genau.
Das.
Man muss nicht immer über alles reden.
Genau.
Ja, also Rampensau und stilles Wasser oder so, das gibt es in anderen Familien ja auch.
So ist es, ja.
Werdet ihr eigentlich manchmal schräg angesehen oder haben euch Leute auch abgeraten? Was tut ihr da? Wie kommt ihr auf so eine Idee?
Also schräg angesehen würde ich nicht sagen, wir fallen natürlich immer auf. Also es gibt für uns kein unauffälliges in der Öffentlichkeit sein, egal ob ich in den Supermarkt gehe oder sonst was.
Ja.
Auch weil unsere Jungs manchmal sehr cool sind und einfach Leute dann direkt zurückschauen, wenn jemand ein bisschen komischer guckt. Also abgeraten hat uns niemand. Ich glaube, Leute in unserem Umfeld, Familie, haben damals schon empfunden, das ist auch eine Verantwortung, die ihr da eingeht. Wir trauen euch das zu, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr euch da auf einen besonderen Weg einlasst und so. Aber wir hatten ein Umfeld zum Beispiel in unserer Kirchengemeinde von Leuten, die viel so Grundvertrauen mitgebracht haben. Und das war, glaube ich, gut zu sagen, das geht, das kann man schaffen. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Das hat uns gut getan.
Jetzt ist es ja gesellschaftlich so, dass also viele Kinder mit Down-Syndrom gar nicht mehr geboren werden. Da gibt es unterschiedliche Zahlen von Studien. Manche sagen etwas über die Hälfte, manche sagen 9 von 10 Kindern werden gar nicht mehr geboren durch pränatale Tests. Da gibt es doch bestimmt auch Vorbehalte. Menschen mit Down-Syndrom werden seltener, so im Straßenbild, wenn man sich so umschaut. Erlebt ihr da auch sowas wie eine Diskrepanz zur immer propagierten Vielfalt, die wir eigentlich wollen?
Erlebe ich ganz stark. Wobei, also in der persönlichen Begegnung, glaube ich, ist es meistens so, dass wenn man jemandem begegnet, der einem erstmal fremd ist, dann wird der auf einmal vertraut, wenn man sich aufeinander einlässt. Und dann passiert ja ganz viel. Und dann sehe ich nicht mehr, der hat Down-Syndrom, sondern dann sehe ich den Menschen und werde selbst als Mensch wahrgenommen. Und das tut uns so gut auch als Gesellschaft. In der theoretischen Diskussion, also wenn die Frage im Raum steht, wird mein Kind Down-Syndrom haben, kann ich mir vorstellen, mich auf so ein Leben einzulassen. Da sieht es ganz anders aus. Und das finde ich schon schmerzhaft, weil ich empfinde, da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, dass wir als Gesellschaft eigentlich Diversität zelebrieren.
Wir feiern die Buntheit.
Wir feiern und wir sagen zu Recht, jeder Mensch ist einmalig. Ja. Es gibt es nur einmal, dich gibt es nur einmal. Und dann ist jemand definitiv anders und dann sagen wir, du kommst besser nicht zur Welt. Und das erlebe ich als einen großen Widerspruch und finde, das passt nicht zusammen. Das passt einfach, es ist nicht stimmig in unserer Gesellschaft, genau. Das stimmt nicht zusammen.
Jetzt finde ich das total einleuchtend, was du da sagst. Und das ist irgendwie entlarvend für uns als Gesellschaft. Wenn es einen aber als Person betrifft, zum Beispiel ein Paar, das jetzt die Diagnose bekommt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Kind, das jetzt die werdende Mutter unter ihrem Herzen trägt, wird Trisomie 21 haben, Down-Syndrom. Und die überlegen, schaffen wir das? Sie haben Gefühl der Überforderung. Hast du Verständnis dafür, dass jemand erwägt, auch ein Kind abzutreiben?
Ich habe Verständnis dafür, dass jemand fragt, schaffe ich das? Und das ist ja auch richtig. Und diese Entscheidung kann ich ja niemandem abnehmen. Ich kann ja auch niemandem sagen, wie er zu leben hat. Oder ich kenne nicht die persönlichen Kapazitäten von Leuten. Und manchmal bin ich tatsächlich im Gespräch mit Leuten, dass die bei uns anrufen, die googeln uns oder so oder werden vermittelt und reden dann mit uns und sagen, sie sind genau in der Phase, sie sind schwanger, sie haben die Diagnose bekommen. Und ich versuche dann einfach ein Gegenüber zu sein, zu erzählen von meiner eigenen Erfahrung und gleichzeitig Mut zu machen und zu sagen, egal, ob dein Kind Trisomie 21 hat oder nicht, du hast ja überhaupt nicht in der Hand, was es für ein Mensch wird, was es für einen Lebensweg geben wird. Wird dein Kind Professor für Mathe oder nicht? Das hast du ja gar nicht in der Hand. Wird dein Kind psychische Probleme haben oder nicht?
Weißt du nie. Ne?
Weißt
generell
du nicht.
Nie.
Ja. Und mit was für einer Vorstellung gehen wir rein und sagen, dann vermeide ich das und dann ist alles gut. Und ich würde sagen, aus unserer eigenen Erfahrung, es bringt so viel Reichtum ins Leben. Es ist in vielerlei Hinsicht anders und manches geht nicht als Familie. So erleben wir das zumindest, aber es schenkt einem Tiefe und Reichtum und man hat den Eindruck, man ist so nah an dem, was das Leben ausmacht, was das Leben wertvoll macht. Dafür bin ich total dankbar.
Du hast in einem Blogbeitrag erst vor kurzem geschrieben, ich zitiere dich mal, Menschen mit Down-Syndrom sind oft eine Inspiration, eine schier unglaubliche Einladung, bewusst und dankbar zu leben. Woran machst du das fest?
Naja, ich habe tatsächlich mich nochmal neu beschäftigt mit einer Studie zur Lebenszufriedenheit, die vor kurzem nochmal zitiert wurde, ist schon vor ein paar Jahren gemacht worden, hat man Menschen mit Down-Syndrom gefragt, bist du zufrieden mit deinem Leben? Gefällt dir dein Aussehen? Magst du dich? Und ich finde, das sind sehr spannende Fragen, weil die meisten Menschen erstmal einen Moment überlegen müssten. Und wenn ich mich so im Spiegel anschaue, schlucke ich vielleicht erstmal und sage, mag ich mich, finde ich mich schön? Und tatsächlich, diese Studie hat herausgebracht, dass Menschen mit Down-Syndrom zu weit über 90% mit ihrem Leben zufrieden sind, sich mögen, sich schön finden. Und ich würde sagen, das ist nicht, ja, die sind ja eingeschränkt, die haben das nicht, die verstehen das nun mal nicht besser, sondern ich würde sagen, die verstehen tiefer, was es für ein Glück ist, auf der Welt zu sein. Und da empfinde ich, sind sie eine enorme Inspiration, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich bin ein Unikat, mich gibt es nur einmal und so wie ich bin, bin ich wunderbar gemacht. Das finde ich für unsere Gesellschaft eine Hammerbotschaft.
Zumal ja Germany immer das Next Topmodel sucht und wir solche Schönheitsideale haben, denen wir auch hinterherhecheln und so. Und wenn irgendwie die Nase, das Ohr oder sonst was nicht stimmt, dann, ach ja, OP und was auch immer. Aber ich habe diese Studie, die Ergebnisse auch gelesen und gesehen, 94% der Down-Syndrom-Menschen sagen, ich mag mich, wie ich bin. Das finde ich auch, das finde ich faszinierend. Worauf führst du das eigentlich zurück? Was ist das für ein Geheimnis, das diese Menschen haben?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt manche Leute, die sagen, da hat Gott uns ein besonderes Geschenk gemacht mit ihnen. Also ich empfinde es so, weil es uns erdet und weil es nochmal all das, was uns sonst so wichtig scheint, wir rennen manchmal durchs Leben, wir sehnen uns nach Anerkennung, wir tun so viel, damit Leute uns applaudieren, die uns vielleicht gar nicht wichtig sind. Und dann, wenn ich jetzt unseren Samuel sehe, der ist mit wenig zufrieden, aber er ruht in sich und das ist ansteckend. Woher er das hat, ich denke, es ist ein besonderes Geschenk und deswegen bin ich auch überzeugt, es ist ein Geschenk für unsere Gesellschaft.
Jetzt gibt es ja in der Gesellschaft auch die Diskussion immer wieder um Paragraph 218. Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung ist im Strafrecht verankert. Es gibt politisch einige Überlegungen, das zu verändern. Und auch unter Christen ist das durchaus umstritten. Wie siehst du das? Sollte das aus dem Strafrecht eher entfernt werden, gelockert werden oder bist du da eher für eine strengere Linie?
Ich finde die Linie bisher eigentlich ganz gut, weil sie deutlich macht, das ist keine Bagatelle. Und die Menschen, die sich für einen Abbruch entscheiden, erleben das ja genauso. Ich glaube, dass niemand das leichtfertig tut. Aber dass es im Strafrecht verbunden ist und verankert ist, macht deutlich, hier geht es wirklich um eine große Sache. Ich nehme einem Menschen das Leben, das ist meine Überzeugung. Das kann ich nicht harmlos tun, sondern das ist mit viel verbunden. Und ich glaube, dass es viel zu wenig diskutiert wird, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich für diesen Schritt entscheidet, einen Schwangerschaftsabbruch.
Die Regelung, die wir jetzt haben, ist ja so, dass die Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch im Strafrecht verankert ist, aber in den ersten 12 Wochen straffrei bleibt. Nun sagen manche, die anders argumentieren, naja, da wird dem Selbstbestimmungsrecht der Frau nicht Genüge getan, das wird nicht genug geachtet, sondern sie wird gewissermaßen gezwungen, ein Kind austragen zu müssen, auch möglicherweise gegen ihren Wunsch und Willen.
Das sind eben zwei Rechte, die man miteinander in die Waagschale wirft. Das Kind hat ja auch ein Recht auf Leben. Also ich finde natürlich auch, dass eine Frau das Recht hat und dass nicht der Mann über sie entscheiden kann zum Beispiel. Und bestimmt gibt es Situationen, die enorm schwierig sind und ethisch komplex sind. Dass es straffrei ist, finde ich richtig. Dass zum Beispiel Kinder mit Behinderung bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden können, finde ich wiederum ein Skandal, weil man so tut, als ob es kein Mensch wäre. Bis dahin, dass man ja manchmal eine Diagnose hat oder eine Diagnose erfährt, die ist gar nicht bestätigt oder so. Also das ist super komplex. Ich wünsche mir mehr Offenheit, mehr Entspanntheit. Ich glaube, dass am Ende alle die Leute, die sich als Lebensschützer vielleicht betrachten und die anderen, die für das Recht von Frauen auf die Straße gehen, eigentlich eine Gesellschaft wollen, in der wir respektvoll miteinander umgehen und wo auch eine Freiheit und eine Toleranz da ist, einander zu achten, auch wenn man sich persönlich anders entscheidet.
Das ist doch mal ein Wort, finde ich. David, vor dir steht ein Glas. Darin sind lauter bunte Lose, sogenannte Hoffnungslose. Du darfst eines ziehen und dann die Bitte, den Satz vorzulesen, das mal aufzufriemeln. Okay. Und dann zu kommentieren, die sind nicht immer super tiefsinnig, sie haben irgendwas mit Hoffnung zu tun, wo sich irgendjemand mal dazu geäußert hat.
Also, das Wörtchen vielleicht ist die Visitenkarte der Hoffnung. Ah. Das kann man so sehen, finde ich auch.
Also das ist ja die Frage, wenn man so in dein Leben schaut, deine Geschichte hört, die ist ja schon von Hoffnung geprägt. Also all das so anzugehen, wie du es beschreibst. Aber die Frage ist schon, ist Hoffnung eigentlich nur ein Vielleicht, etwas ganz Vages und Luftiges? Oder ist da eine Gewissheit dahinter?
Da ist natürlich eine Gewissheit. Also ich denke, in Bezug auf unseren Lebensweg ist es oft so, dass es dieses Vielleicht gibt, dass ich nicht absolut sage, zum Beispiel ein Leben mit Down-Syndrom ist schwierig oder beschwerlich und lohnt sich nicht oder sowas, sondern dass ich sage, vielleicht gibt es noch was zu entdecken. Das ist das, was ich hier so raushöre bei so einem Satz. Aber natürlich, also meine Hoffnung zum Beispiel als Christ macht sich ganz stark am Glauben an Jesus Christus fest, den ich als lebendig erlebe und als vertrauenswürdig. Und wo ich merke, das ist für mich was total Gewisses. Also in den schwierigen Phasen meines Lebens habe ich gemerkt, ich kann mich daran festhalten, ich kann da Halt finden.
Du nimmst jetzt Bezug auf deinen persönlichen Glauben. Glaube an Jesus Christus, sagst du, Es gibt Menschen, die können damit nichts anfangen, ist ihnen völlig fremd und sagen, okay, klingt ein bisschen geheimnisvoll, aber mit Religion habe ich es nicht so. Und die würden vielleicht auch sagen, du sagst, vielleicht kann es gut gehen, vielleicht kann was gelingen, vielleicht geht es aber auch schief, vielleicht wird alles ganz schlecht und vielleicht stimmt es alles auch gar nicht, vielleicht stimmt auch dein Glaube nicht.
Das ist ganz bestimmt so, dass Leute das so sagen können. Und ich würde auch sagen, je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie wenig ich in der Hand habe und wie wenig ich verstanden habe, wie wenig ich auch von Gott verstanden habe und vom Glauben und vom Leben. Und ich habe selbst natürlich oft genug erlebt, dass es im Leben auch anders kommt als gedacht und geplant. Trotzdem halte ich daran fest und merke auch, das bestätigt sich auch in meinem Leben, es gibt diesen Halt. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, Gott sorgt dafür, dass es mir immer gut geht, aber ich bin sicher, er ist immer da und das ist ein Riesenunterschied. Ich bin nicht alleine.
Mit dieser Haltung, mit dieser Hoffnungsperspektive hast du auch einen Verlag gegründet. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Das muss man sich schon mal geben. In einer Welt, die immer digitaler wird und in der Zeit von Instagram und TikTok und Co., fängst du an, mit Büchern irgendwas anzufangen? Das ist so ein bisschen gegen den Trend. Warum trotzdem? Bist du so bibliophil, ein Buchliebhaber?
Ich bin ein totaler Buchliebhaber. Das war wirklich eine Leidenschaft für Bücher. Das ist auch tatsächlich bis heute mein Glück, seit 20 Jahren inzwischen. Ich liebe Bücher. Ich finde es total schön, mich mit Büchern zu umgeben und mich den ganzen Tag mit Büchern zu beschäftigen. Und Bücher haben Zukunft. Also Podcast und überhaupt. Und Internet ist ja auch wichtig und nutze ich selber ja auch. Aber Bücher haben nochmal eine ganz andere Bedeutung, finde ich. Also zum Beispiel Wissen aufzunehmen. Bücher tun der Seele gut, merke ich. Also mir tut es abends gut, wenn ich was lese. Bücher können mich entführen in andere Welten. Und das war sicherlich so der Haupttreiber, einen Verlag zu gründen. Ich hatte nicht viel Ahnung vom Buchverlag, ehrlich gesagt. Der Haupttreiber war, ich liebe Bücher.
Klingt nach Lebenstraum irgendwie, oder?
Das war es irgendwie, genau. Und ich hatte zum Glück eine Frau, habe ich noch, die da entspannt ist und wagemutig genug, sonst hätte ich es überhaupt nicht machen können.
Ja, man könnte ja auch sagen, also Caroline, deine Frau hätte ja auch sagen können, schön David, dass du gerne Bücher magst, lies doch gerne, aber zum Arbeiten, guck mal, dass Kohle reinkommt
genau.
Auch.
Ja. Da ist sie zum Glück entspannt und das ist tatsächlich total wichtig, weil sonst hätte mir das einen Wahnsinnsdruck gemacht von vornherein. Und ich hatte auch ein Umfeld von Freunden und auch in unserer Kirchengemeinde damals Leute, die selber Unternehmer waren und die mich auch ermutigt haben, du schaffst es und beschreite diesen Weg mal.
Jetzt läuft der Verlag schon 20 Jahre, also es läuft und du lebst davon oder trägst deinen Teil auch fürs Familieneinkommen dazu bei. Ihr seid kein gewöhnlicher Verlag, klar, keine gewöhnliche Familie, auch kein gewöhnlicher Verlag. Das Thema Menschen mit Behinderung spielt auch eine Rolle, inwiefern?
Ja, meine Frau hat irgendwann mal gesagt, der Alexander, der leitet den Verlag schon länger, als es dir überhaupt bewusst ist. Das hat uns natürlich schon inspiriert, also nicht von Anfang an. Wobei manche Projekte, die ich so im Kopf hatte, von denen ich geträumt habe, die haben sich dann später tatsächlich im Laufe der Jahre realisiert und die hatte ich schon vorher im Sinn. Also ich glaube, dass natürlich das Glück als Verleger ist, dass die Dinge, die einen bewegen, die einen inspirieren, kann ich auch tatsächlich dann umsetzen. Und diese Erfahrung mit unseren beiden Jungs hat uns in gewisser Weise eine Welt geöffnet, sodass wir heute darum werben, dass Menschen mit Behinderung uns was zu sagen und zu geben haben. Das ist eine tiefe Überzeugung und dafür setzen wir uns ganz stark ein heute.
Was für Bücher gibt es da? Also es gibt ja, also ich habe Kalender gesehen mit Bildern von Menschen, Porträtbildern, Menschen mit Down-Syndrom. Inspirierend, wunderschön, eine ganz eigene Ästhetik. Und auch thematische Bücher und Romane auch.
Ne? Ja, genau. Also tatsächlich haben wir heute zwei Standbeine. Das eine ist christliches Sachbuch und das andere ist dieses Thema Leben mit Behinderung. Da gibt es Kinderbücher über Inklusion, über ein autistisches Mädchen im Kindergarten. Es gibt Bücher über erwachsene Menschen mit Down-Syndrom und ihren Lebensweg. Es gibt einen Elternratgeber für Eltern von chronisch kranken Kindern oder Kindern mit Behinderung. Es gibt ein Buch von Conny Wenck, das ist die Fotografin, die diesen Wandkalender fotografiert, die übrigens sagt, jeder Mensch hat was Schönes, man muss nur genau hinschauen. Sie hat ein Buch gemacht, das heißt Außergewöhnlich. Und in diesem Buch erzählt sie und zeigt sie eben auch Familien, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommen haben und die alles andere als traurig sind, sondern die das als Reichtum erleben. Und das ist eines unserer wichtigsten Bücher, glaube ich.
Also wer Inspiration zum Thema Inklusion sucht, der ist beim Neufeld Verlag. genau richtig und wird da fündig. Bist du eigentlich mehr Idealist oder Aktivist?
Ich bin beides. Ich komme sehr stark vom Idealismus, bin wirklich so ein Missionar, der die Botschaft rausbringen will und musste erst lernen, Unternehmer zu werden und Gewinn zu erwirtschaften. Und inzwischen mache ich beides und liebe es, dass wir tatsächlich eine Botschaft haben. Also nur Aktivist wäre mir zu wenig.
Wie willst du die Welt verändern oder verändert sich die Welt ein Stück weit durch das, was du tust?
Das kann ich natürlich nicht messen. Wir bekommen jetzt gerade zu unserem 20-Jährigen sehr viel berührende Rückmeldungen von Leuten, die sagen, dass ihnen das, was wir tun, Mut macht, den Horizont weitet. Was es im Leben von Menschen bewegt, keine Ahnung, das lässt sich nicht sagen. Ich weiß, dass dieser Wandkalender und auch dieses Buch von Conny Wenck, das ich eben erwähnt habe, manchen Menschen hilft, eine völlig andere Perspektive auf ihr Kind mit Down-Syndrom zu gewinnen. Und wenn das bei einer Familie der Fall ist, dann bin ich total glücklich.
Ich kenne ein Büro, wo so ein großer Kalender von Conny Wenck im Eingangsbereich hing und viele Menschen, die da außen eingingen, haben das immer wieder angeschaut und mit einer gewissen Faszination und sind berührt worden durch diese Fotos. Ich glaube, ihr löst schon ein bisschen was aus. David, ich habe zum Schluss unseres Gesprächs drei Satzanfänge für dich, die ich dich bitte zu vollenden. Der erste lautet so: Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, dann würde ich
das meiste ziemlich genauso machen.
Menschen mit Down-Syndrom sind eine Inspiration für alle, weil
sie uns mitnehmen, das Leben zu feiern.
Die Welt braucht gute Bücher, damit
die Welt besser wird.
David, danke für die Einblicke in deine Geschichte, ein Stück weit in eure Familie und in dein Herz. Ich wünsche dir weiter viel Inspiration und eine Hoffnung, die dich trägt und ja, die dich gut weiterarbeiten und leben lässt. Und alles Gute an Alexander Samuel, deine Frau Caroline und Onur, dem Pflegesohn. Alles Gute euch.
Dankeschön.
Und genau das wünsche ich euch auch. Immer ein Stück Himmel im Herzen und eine Hoffnung, die euch trägt. Viel Freude beim Weltverändern. Und wenn ihr dafür ein bisschen Inspiration sucht, dann schaut doch mal vorbei auf hoffnungsmensch.de. Dort findet ihr einiges zum Weiterlesen, zum Weiterschmökern, ein paar Podcasts zum Hören. Und wenn ihr mögt, auch noch ein bisschen mehr, um die ganze Sache zu vertiefen. Euch alles Gute, bleibt hoffnungsvoll.